Ja, guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Gemeinde, auch die, die uns zuhören, auf die verschiedensten Arten und Weisen. Und wenn es weit weg ist, und so wie wir das auch im Urlaub erlebt haben, Marion und ich, als wir in Fuerteventura waren, haben wir euch auch erlebt und hatten das per YouTube oder wie das da war, haben wir das alles miterlebt. Ja. Also, alle herzlich willkommen. Wir wollen Gottes Wort betrachten und es liegt mir etwas auf dem Herzen, schon längerer Zeit, dieses Wort Gottes. Gott ist in den Schwachen mächtig. Gott ist in den Schwachen mächtig. Das muss man erst einmal irgendwie verstehen oder innerlich verarbeiten oder ich habe so den Eindruck, da muss so ein bisschen was passieren. Also früher habe ich immer viel gebetet und mit Kraft und mit versucht mit Zuversicht und voller Glauben und ja, so ein bisschen stark zu beten, so wie man so das sich so denkt. Und bin ich ein bisschen davon abgekommen, weil ich doch den Eindruck habe, dass ich immer mehr von der Gnade Gottes und der Barmherzigkeit Gottes abhängig bin, als von davon, wie stark ich bin oder ob es mir mal gut geht oder schlecht geht oder ob ich mich schwach fühle oder stark fühle, sondern dass Gott da ist und dass er der Herr ist und alles in seiner Hand hat. Deswegen dieses Thema, Gott ist in den Schwachen mächtig. Und da ist natürlich eine Geschichte in der Bibel, im Neuen Testament, die wir mal lesen wollen, sehr markant. Apostelgeschichte 16, die Verse 23 bis 34. Da heißt es, also das dreht sich um Paulus und Silas, als sie in Philippi sind. Und da lesen wir, nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen, also die Richter, die da gerade im Moment zu entscheiden hatten, und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat dieser dann auch. Er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern, und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch, und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Doch Paulus rief, so laut er konnte, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten, glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Hause leben. Und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde mitten in der Nacht um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Dann ließen er und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern, ließen sich taufen. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. Also das ist ja eigentlich so eine Geschichte für die Kinderstunde. Also da ist es so bekannt, diese Geschichte. Paulus und Silas im Gefängnis. Und es geht ihnen also wirklich sehr, sehr schlecht. Wir haben das ja gelesen. Man riss ihnen die Kleider vom Leib, schlug sie mit Stöcken. Und dann wurden sie ins innerste Gefängnis gesteckt und ihre Füße wurden in den Block gelegt. Und was machen die beiden um Mitternacht? Sie priesen Gott mit Lobliedern. Und zwar so laut, dass auch die anderen Gefangenen sie hörten. Und dann geschah das Erdbeben, sie wurden frei, die Ketten lösten sich. Der Chef des Gefängnisses fand zum Glauben an Gott und wusch ihnen ihre Striemen ab und lud sie zu einem Festessen noch in der Nacht ein. Ja, Geschwister, Freunde, wir haben ja im Gottesdienst, und das war ja auch eben hier, haben wir das ja so geübt wieder, eine Zeit des Lobpreises. Und in der Zeit des Lobpreises, da geht es nicht nur, dass wir Lieder singen, dass es so ein gewisser Part ist im Gottesdienst, naja, der gehört halt so irgendwie dazu aus irgendwelchen Traditionen oder weiß ich was. Nein, nein, nein. Es geht in der Zeit des Lobpreises nicht um Singen von Liedern, sondern wir wollen Gott anbeten. Wir sind vor Gott. Und jeder unter uns hat die Möglichkeit, dass Gott angebetet wird. Und nicht nur er allein, sondern in der Gemeinschaft mit anderen zusammen. Dass wir Gott anbeten, dass wir ihm die Ehre geben, dass wir ihn dafür besingen, wer er ist. Dass wir ihn besingen, wie er ist, wie seine Herrschaft ist, für seine Macht ihn preisen. Und ihm als unserem Herrn unsere Liebe ausdrücken. Das ist die Möglichkeit, im Lobpreis in der Gemeinde vor Gott zu sein. Und dafür ist auch diese Zeit da, Gott anzubeten. Und diese Zeit der Anbetung sehen wir, das ist nicht nur, sehen wir hier an Paulus und Silas, wenn es uns gut geht, dann ist das ja verhältnismäßig einfach. Also denke ich mal noch, wer da Probleme hat damit, der muss sich da auch noch mehr einüben. Aber es wird ja, ist ja beim Paulus und Silas noch viel schwieriger. Die waren ja in so einer Not. Den tat der Rücken weh, die hatten Schmerzen, konnten sich nicht bewegen. Wurden fest da in den Block gelegt. Und was machen die zwei? Die loben Gott. Jetzt denke mal darüber nach. Ist das normal? Ist doch nicht normal. Also wenn es mir schon ein bisschen schlecht geht, weiß ich, dass ich Schmerzen habe oder dass ich krank bin oder dass ich down bin oder ja, nicht so. Und dann sind meine Füße noch nicht im Block und da hat mich keiner geschlagen und da habe ich immer noch Kleider an und so weiter. Und dann Gott loben, wenn es mir nicht so gut geht, wenn es mir innerlich nicht so gut geht. Deswegen, das ist also so erstaunlich von den beiden. Da muss etwas dahinter stecken, das mehr ist als nur jetzt eine Anstrengung oder ein Gedanke, naja, das müssen wir halt machen. Da steckt mehr dahinter. Ein Pastor zu dieser, ich habe da natürlich auch noch mal so geguckt, was so andere Leute dazu gesagt haben. Ein Pastor hat zu dieser Geschichte gesagt, Das Ganze wäre eine Zellenkantate, eine Kantate also im Knast. Sie beginnt erst als Kreuzkantate, hat er gesagt. Die Paulus und Silas folgten Jesus nach und trugen das Kreuz Christi und hatten jetzt da viel zu leiden. Sie landen im Gefängnis, weil sie im Dienst für Jesus stehen. So, dann wird das zur Paukenschlagkantate, als auf einmal das Erdbeben geschieht. Und der Gefängniswärter die Frage stellt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Das ist ja eigentlich der Punkt, dass jemand zu Gott findet. Und Gott tut das hier auf diese Art und Weise. Und das, so geht es im Evangelium zu. Es geht um Rettung, die uns Jesus anbietet. Und das Ganze endet, sagte dieser Pastor dann, mit einer Kaffeekantate, als der Gefängniswärter zum Festessen einlädt. Ich wollte euch das mal so weitergeben. Ich fand das ganz interessant. Also, das war eine Kantate im Knast. Eine Kreuzkantate, eine Paukenschlagkantate und eine Kaffeekantate. Kann man sich dann vielleicht so ein bisschen diese Geschichte so vorstellen. Aber kommen wir zurück zu diesem Gedanken. Wie war es möglich, dass Paulus und Silas in dieser schrecklichen Situation Gott loben, ihn preisen und ihn besingen konnten? Also, ich habe den Eindruck, ich könnte das überhaupt nicht. In so einer Situation, also ich würde eher jammern, ich würde klagen, würde sagen, ja, so geht's einem, wenn man Jesus nachfolgt und was ich dann alles sagen würde. Vielleicht würde ich auch nachdenken und mir Vorwürfe machen, habe ich irgendwas falsch gemacht? Hätte ich die ganze Geschichte mit dieser Wahrsagerin, die da vorher dann den ganzen Stein ja ins Rollen gebracht hat, hätte Paulus das doch lieber lassen sollen. Ich hätte dann viel drüber nachgegrübelt, was haben wir falsch gemacht? Ja, will Gott uns vielleicht strafen, den Paulus und den Silas, für die Fehler, die wir gemacht haben, dessen, was wir uns gar nicht bewusst sind? Oder wo sind denn jetzt die Wunder Gottes? Ja, und wo ist seine Allmacht, um mich hier herauszuretten? Gott hatte Paulus durch eine Vision in Troas, in Kleinasien, nach Griechenland, also nach Europa geschickt. Vielleicht kann Sascha gerade die Karte da mal einfügen, dass wir das sehen. Seht ihr das? Die Karte rechts, das ist also Kleinasien, das sind bekannte Orte, seht ihr da. Galatien, Lydien und dann eben Ephesus, Thyatira, Pergamon. Und oben ist Troas, also das Troja von der Ilias, von Homer und so weiter, Troas. So, da kamen sie hin und Paulus zog mit dem Silas rechts, da sehen wir durch Kleinasien durch und da heißt es in der Geschichte immer wieder, sie wollten evangelisieren und der Geist Gottes ließ es nicht zu. Und überall, wo sie hinkamen, nach Pisidien, hatten sie den Eindruck, hier ist nicht der richtige Ort. Dann zogen sie nach Bithynien da oben und Geschwister, das alles zu Fuß, nicht mit Mercedes oder so. Also alles zu Fuß, kamen sie nach Bithynien hin und der Geist Gottes macht ihnen verständlich, nee, also ist auch nicht der richtige Ort. So, dann zogen sie rüber nach Westen, nach Mysien und auch da wieder der Geist Gottes, nee, also hier fängt man nicht an zu evangelisieren. Sag mal, ist das nicht komisch? Man zieht durch halb Kleinasien durch und überall sagt der Geist Gottes, nee, hier nicht. Und dann kommen sie nach Troas. Und in Troas, da hat ja der Paulus in der Nacht einen Traum von einem Mann in mazedonischer Kleidung. Mazedonien liegt, da liegt ja das Meer dazwischen, Mazedonien liegt also in Griechenland. Oben links seht ihr das, Mazedonien. Ne? Und das ist ja heute noch das Land dort. Und auf jeden Fall, Paulus in Troas hat den Traum, ein Mann in mazedonischer Kleidung ruft, komm herüber, also über das Meer, und hilf uns. Paulus erzählt das seinen Mitarbeitern und sie sagen, ja, jetzt ist klar, warum wir überall nicht predigen sollten. Wir sollen rüber auf die andere Seite. Das alles Kleinasien, wir sollen rüber nach Europa. Da hatten die überhaupt nicht dran gedacht, dass es die Möglichkeit gibt. Und da, so schickt Gott die rüber und dann kommen sie zuerst nach Samothrake oder wie heißt der Ort, nach Neapolis und dann kommen sie nach Philippi. Und davon handelt diese Geschichte hier. Und dann kommen sie hin, dort, und sie waren sich gewiss, das war Gottes Weg, war Gottes Wille. So, und die waren sich gewiss, das ist der Ruf Gottes. Und jetzt sitzen sie im Gefängnis. Ja, und kann doch nicht der Wille Gottes sein, dass wir hier nach Philippi kommen, nach Europa kommen, nach Griechenland, Mazedonien, damit wir hier im Gefängnis sitzen. Versteht ihr? So diese ganzen Gedanken, die in meinem Kopf und vielleicht auch in euren Köpfen rumgehen, wenn man sich dieses Bibelwort mal anschaut. Weil das so ungewöhnlich ist. Um Mitternacht singen sie Gott Lieder, loben Gott, preisen Gott. Denken nicht drüber nach, ob das richtig oder falsch ist, sondern singen und sagen, wir sind in Gottes Hand. Wie kommt das? Das steht in 2. Korinther 12, Vers 9. Da schreibt Paulus an die Korinther etwas. Da steht 2. Korinther 12, Vers 9. Ich lese das mal vor. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, schreibt Paulus, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das war eine Erkenntnis, die Paulus von Gott bekommen hatte. Gott hatte ihm das gesagt. Und es war richtig, regelrecht dem Paulus sein Lebensmotto, schwach zu sein und die ganze Schwäche auch auf sich zu nehmen, schreibt er ja da, Misshandlungen, Schläge und all diese Dinge nimmt er auf sich. Allerdings schreibt er auch, dass er besondere Erfahrungen und außergewöhnliche Erfahrungen mit Gott gemacht hat. Das steht in 2. Korinther 12, 2 bis 10. Schau doch mal, was er da schreibt. Das schreibt er, ich kenne einen Menschen, der zu Christus gehört und der, es ist jetzt 14 Jahre her, bis in den dritten Himmel versetzt wurde. Ob er dabei in seinem Körper war, weiß ich nicht. Ob er außerhalb seines Körpers war, weiß ich genauso wenig. Gott allein weiß es. Auf jeden Fall weiß ich, dass der Betreffende ins Paradies versetzt wurde. In einer anderen Bibelübersetzung sagt, in den dritten Himmel. Ob in seinem Körper oder ohne seinen Körper, weiß ich, wie gesagt, nicht. Nur Gott weiß es. Und dass er dort geheimnisvolle Worte hörte, Worte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Im Hinblick auf diesen Menschen will ich mich rühmen. Und wisst ihr, wer der Mensch war? Er selbst. Paulus schreibt hier von sich selbst in der dritten Person. Er hat diese Dinge erlebt, dass er im Paradies war. Und das war für ihn so, dass er sagt, ob das körperlich oder mit meinem Körper war, das weiß ich alles nicht. Aber das war so real für ihn. Er sagt, das war vor 14 Jahren. Er kann sich noch genau entsinnen, wann das war. Und er will sich rühmen, dass Gott das so mit ihm gemacht hat. Und will mich nichts weiter rühmen, schreibt er, nichts außer meinen Schwachheiten. Ja. Also, dieses Erlebnis, das Paulus da hatte, hat sein ganzes Leben so bestimmt, dass er nicht darauf aus war, die Wunder Gottes zu erleben, sondern dass er darauf aus war, in Schwachheit vor Gott zu leben. Das ist mir ziemlich fern. Ich sage euch das aber, es ist Gottes Wort. Vielleicht manchem von euch nicht so. Vielleicht mancher, der viel mit Krankheit zu tun hat und seit Lebens damit Problemen zu kämpfen hat oder in der Ehe oder in Schwierigkeiten oder mit den Eltern oder mit den Kindern oder mit Verwandtschaft. Und das zieht sich hin und das zieht sich und ja, die Verhältnisse werden nicht gut. Aber vielleicht erlebt das mancher von euch so. Und dann das durchzuhalten und zu sagen, ich möchte in dieser Schwachheit vor Gott leben und ich nehme diese Schwachheiten bewusst an und ich lasse mir an der Gnade Gottes genügen. Ja, Gott hatte sogar Leiden in seinem Leben zugelassen. Er sagt, Satans Engel schlägt mich, damit ich mich nicht über die hohen Offenbarungen über mich selbst erhebe, damit ich demütig bleibe. Und ich habe zu Gott dreimal gebetet, dass das doch aufhören möchte. Und Gott hat gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Also wenn man so darüber nachdenkt, und das kam mir so darauf, Gott ist diesen den Schwachen mächtig und Paulus und Silas sind im Gefängnis und sind geschlagen und mit Stöcken geschlagen und blutig und so weiter und voller Schmerzen und sie preisen Gott. Das ist eine Dimension, Geschwister, die kennen wir nicht. Wisst ihr, was wir von Paulus kennen? Er war der große Missionar. Und Paulus, das sind Kranke gesund geworden. In Ephesus haben sie seine Schweißtücher genommen, also vielleicht hier ein Taschentuch vollgerotzt und so genommen und auf krank gelegt. So steht das in Ephesus. Die nahmen seine Schweißtücher und legten die auf die Kranken zu Hause und da wurden die Kranken gesund. So etwas ging von Paulus aus. Und Paulus erwähnt das gar nicht. Also wenn das bei mir wäre, würde ich sagen, also hör doch mal zu, gell? Also ich bin hier schon irgendwie. Das, oder als er in Troas war, als er einmal von der Missionsreise zurückkam von Griechenland, dann wieder über Troas, da hat er da bis in die Nacht gepredigt. Das war wohl seine Art und die Leute hörten ihm zu. Und ein junger Mann, der saß im Fenster und ist eingeschlafen. Und da waren keine Scheiben wie bei uns, sondern der saß so auf der Fensterbank so, und ist eingeschlafen und ist vom ersten oder zweiten Stock runtergefallen und war tot. Das steht auch so nur so nebenbei. Und was hat Paulus gemacht? Ging hin, hat mit ihm gebetet, der ist wieder lebendig geworden, hat sich wieder hingesetzt und war alles in Ordnung. Das sind die tollen Geschichten von Paulus. Ne? Aber das ist für Paulus so wie nichts Besonderes. Das ist die Macht Gottes, durch die er wirkt und durch die Gott in seinem Leben wirkt. Lass dir an meiner Gnade genügen. Geschwister, lasst uns auch unseren Augenmerk in unserem persönlichen Leben, und dazu möchte ich euch einladen, dass wir die Gnade Gottes nicht versäumen. Steht das nicht irgendwo in der Bibel? Achtet darauf, dass ihr die Gnade Gottes nicht versäumt. Wir denken immer vielleicht an große Wunder müssen geschehen und das muss geschehen und das. Und wenn wir hören von einem, oh, der tut Wunder und viele werden geheilt und da sind wir immer schon gleich groß weg. Und ja, ist so. Da sind wir immer gleich. Das ist dann immer so das, das uns beeindruckt. Und in Paulus, den hat das überhaupt nicht beeindruckt. 2. Korinther 11, ich will euch mal kurz vorlesen, was Paulus da von sich selbst sagt. 24 bis 31. Das sagt er. Von den Juden, schreibt er, von den Juden habe ich 5-mal die 40 Hiebe weniger einen bekommen. Also bei den Juden war das so, wenn jemand also geschlagen wurde, dann sollte er nach den Vorschriften 40 Schläge bekommen und nicht mehr. Und die Juden waren ja so super genau und dann haben sie genau gezählt und so weiter. Und dann haben sie bei 39 aufgehört, damit sie im Jahr nicht aus Versehen mehr als 40 Schläge geben. Deswegen nennt sich das hier so 40 Hiebe weniger einen. Wie oft hat er das bekommen? Wie viele Tote hat er auferweckt? Und wie oft wurde er mit 40 Hieben geschlagen? 5-mal. 3-mal wurde ich mit der Rute geschlagen. 1-mal wurde ich gesteinigt. Da haben sie gedacht, er wäre tot, als sie ihn gesteinigt hatten. 3-mal habe ich einen Schiffbruch erlebt und 1-mal trieb ich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem offenen Meer. Hast du es auch schon mal gemacht? Nee, ich auch nicht. Ich wünsche mir es auch nicht. Davon schreibt Paulus. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war dabei ständig Gefahren ausgesetzt. Gefahren durch reißende Flüsse, Gefahren durch Wegelagerer, Gefahren durch Menschen aus meinem eigenen Volk, also die Juden, Gefahren durch Menschen aus anderen Völkern, Gefahren in den Städten, Gefahren in den Wüsten, Gefahren auf hoher See, Gefahren durch Leute, die sich als meine Geschwister ausgaben. Ich glaube, das ist ganz bitter. Wenn du denkst, der ist dein Bruder und deine Schwester und dann haut der auf dich ein. Vielleicht nicht buchstäblich, aber mit Worten und weiß ich. Ich nahm Mühen und Anstrengungen auf mich, musste oft ohne Schlaf auskommen. Also wenn ich mal eine Nacht nicht schlafe, nur mal 2 Stunden, dann erzähle ich das morgens der Marion. Ich habe heute Nacht 2 Stunden nicht geschlafen. Also stell dich darauf ein, ich werde vielleicht heute Nachmittag mich wieder hinlegen. Ja, was schreibt Paulus? Ich musste oft ohne Schlaf auskommen. Litt Hunger und Durst, war häufig zum Fasten gezwungen. Er trug bittere Kälte und hatte nichts anzuziehen. Und als wäre das alles nicht genug, da ist auch noch der Druck, der täglich auf mir lastet, die Sorge um alle Gemeinden. Das heißt, die Gemeinden, die er gegründet hat, die Menschen, die dort waren, die Sorgen, die ihn da belastet haben. Gibt es jemanden, der schwach ist, ohne dass ich Rücksicht auf seine Schwachheit nehme? Gibt es jemanden, der auf Abwege gerät, ohne dass ich brennenden Schmerz empfinde? Wenn einer von denen, die gläubig geworden sind, den Weg Jesu verlässt, dann sagt er, dann empfinde ich brennenden Schmerz. Ich wollte das nur mal so vorlesen. Ich weiß nicht, ob ihr in eurer täglichen Andacht das mal lest. Da geht man vielleicht nur so drüber weg und denkt, der Paulus, der hat viel mitgemacht. Und dann ist man fertig. Deswegen habe ich das euch mal hier so vorgelesen. 2. Korinther 11. Also wir können da mit dem Paulus, können wir uns überhaupt nicht messen oder vergleichen. Gott hat ihn auch nicht berufen, weil er jetzt ein großer Wundertäter war. Das war so, nur so nebenbei ist das mal vorgekommen, dass er einen Toten auferweckt hat. Oder das mit seinen Schweißtüchern. Das haben die anderen Leute von ihm das so gemacht und so. Ja, also wir können uns mit Paulus überhaupt nicht messen oder vergleichen. Und was war sein Ziel? Seht ihr das? Nicht große Wunder tun, nicht große Kraft Gottes erleben, sondern Gott hat zu ihm gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Und dieses an der Gnade Jesu sich genügen lassen, hat so etwas ausgewirkt in seinem Leben, dass er ja wohl der größte Völkerapostel war, der je gelebt hat. Deswegen, wenn wir das so lesen, wir können uns mit ihm überhaupt nicht messen. Nur jetzt verstehen wir, warum Paulus im Gefängnis in Philippi um Mitternacht Gott lobt und preist und anbetet. Warum? Weil er das wirklich innerlich in sich hatte, dass Gott zu ihm gesagt hat, lasse dir an meiner Gnade genügen. Und da hat er Gott gepriesen und gesagt, oh Gott, ich danke dir, ich lebe noch. Oh Gott, ich danke dir, du hast auch die ganze Situation in deiner Hand. Oh Gott, ich danke dir, du bist der allmächtige Herr. Und ich möchte nur in deiner Gnade sein. Und dann tat Gott etwas. Und er betete nicht, Herr, lass ein Erdbeben kommen, sondern auf einmal kam dieses Erdbeben und es geschahen Wunder, mit denen er gar nicht gerechnet hatte. Ja, ich möchte euch ermutigen, denkt nicht immer dran, ich muss ein besonderes Highlight der Nachfolge Jesu haben, sondern lass auch du dir an der Gnade Gottes genügen, dass wir da anfangen und dass wir sehen, Gott ist immer noch mit uns und Gott ist da. Und obwohl vielleicht Schmerzen sind da oder hier am Herz oder am Körper oder Schmerz um uns drum herum, mit Situationen und so, dass wir einfach hier ein Beispiel unseren Paulus nehmen. Gott ist in den Schwachen mächtig und Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen Und die Gnade Gottes, Geschwister, die ist so, so unendlich groß. Wir denken, die Gnade Gottes ist nur so ein bisschen. Ja, wir brauchen ein bisschen Gnade. Aber das bisschen Gnade, das krammelt unser Leben total um. Das bisschen Kraft Gottes, dieses bisschen Gnade Gottes in unserem Leben, das macht unser ganzes Leben neu, gibt eine neue Richtung. Dann können wir auch hier im Gottesdienst sein und Gott anbeten und ihn preisen, egal wie es uns geht und egal, was wir für Schmerzen haben und egal, in welcher Situation wir sind. Wir loben unseren Gott und wir sind hier zusammen, um ihn zu preisen und ihn anzubeten und vor ihm zu sein. Und Gott wird sich erweisen mit der kleinen Gnade, die wir so denken, und die wird mächtig sein. Denkt an Paulus. Schauen wir uns das an. Lest selbst nochmal nach. Ja, und wir wollen Gott danken für das, was er tut. Amen. Ja, ich weiß ja jetzt nicht so, war das eine erbauliche Predigt heute? Oder? Ja. Ja. Ich weiß, wer das sagt und aus welchem Grund. Ja, dank sei Gott. Ja. Möchte Gott uns gnädig sein, und jetzt, wenn wir beten um Heilung, dann lasst uns das bisschen Gnade Gottes suchen, ihn darum anflehen, beten, und was für uns nur so wenig ist, das kann unser ganzes Leben erfüllen, kann unser Innerstes erfüllen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und die Gnade Gottes ist nicht nur so ein bisschen, sondern die ist gewaltig. Deswegen wollen wir da zu Gott kommen und ihn suchen. Also wir haben hinten 3 Tische, 4 Tische. Ja? Und da sind jetzt immer ein Ehepaar, steht da von uns. Und da könnt ihr hingehen mit euren Anliegen und da können wir beten. Und dann könnt ihr das sagen oder auch nicht oder nur, wie ihr so denkt. Und dann wollen wir zu Gott kommen und sagen, Herr, hilf du, sei mit deiner Gnade da und segne du und heile du. So wollen wir jetzt vor Gott kommen. Wenn ihr das wollt, könnt ihr das jetzt gerne machen. Ja, Vater in dem Himmel, wir beten, Herr, sei du jetzt so unter uns, dass es nicht nur Worte sind, die wir gelesen haben und die ich wirklich in meiner Schwachheit hier und Unzulänglichkeit gesagt habe, sondern Herr, erweise du dich mit deiner großen Gnade unter uns, an jedem, der dich sucht und das erwartet. Herr Jesus, wir danken dir dafür. Amen.